Sind wir schon dran? Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des Fahrrads in allen Formen. Mein Name ist Hans.
Und meiner Thomas. Und das hast du schön gesagt, auch wenn es vielleicht ein bisschen cheesy ist.
Oder wieso? Ich habe das Beste aus den 90ern weggelassen.
Naja, weil wir keinen richtigen Jingle haben, auch dann noch, das ist schon klar. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir uns wirklich mit allem beschäftigen. Und das ist gut so.
Ja, und wir machen das schon lang. Und wir sind der Meinung, dass unsere Höris ruhig mal unser Wissen und dein Wissen anzapfen können. Liebe Höris, sagt uns Bescheid, wenn das zu viel ist oder wenn euch das langweilt. Aber es gibt halt manche Situationen, in denen mir, also ich spreche jetzt mal von mir, in denen mir einfach Sachen einfallen, so, da gab's doch mal was und so, ne? Und das kommt halt, pass auf, je älter man wird, immer häufiger vor.
Wie war das? Das Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr so gut, aber der Langzeitspeicher,
ja,
zack, ist es da.
Ja.
Und du denkst, es wäre gestern gewesen und dann war es 2001.
Wenn ich vorm Altersheim an der Fake-Bushaltestelle sitz, ne? Und dann denke ich mir, ach Mensch, 2001, ja, also da gab's so ein Fahrrad, das hatte super Räder, ja, cool, ja. Wie, und das machen die jungen Leute jetzt auch? So, ja, so ist das. Und so
die haben damals noch gar nicht gelebt.
Ja, die haben damals noch gar nicht gelebt.
Faszinierend.
Und dann denken die, boah, das ist alles neu, aber so geht es ja immer, ne? Und jetzt ist mal wieder so eine Situation da, ne? Es kriselt in der Fahrradindustrie, oder? Gehen wir gleich direkt rein, oder? Ins Thema.
Also ich glaube, selbst wenn man sich mit Fahrrädern nicht beschäftigt, kommt man da gerade nicht vorbei, weil die auch große Medien darüber berichten, also unabhängig davon, weil sonst war ja immer nur, es sagt ein bisschen, wie wichtig die Industrie vielleicht ein bisschen geworden ist oder wichtiger auch die Wahrnehmung, dass es eigentlich sonst immer nur um die Autoindustrie ging. Autoindustriekrise, hier schlecht, da und keine Ahnung, unsubventionieren und abfracken und wie auch immer. Und jetzt hat's die Fahrradbranche erwischt. Aber die hat jetzt ein bisschen einen Prozess vor sich, vielleicht für auch die Autoindustrie, oder?
Anscheinend. Also eine Sache, ich bin mir nicht sicher, ob's die große Öffentlichkeit mitbekommt. Ich habe kürzlich, das ist voll die Abschweifung, ich habe einen Bericht über Argentinien gehört, und zwar in einem Podcast vom Spiegel, glaube ich. In Argentinien gibt's ja seit einem halben Jahr, glaube ich, einen neuen Präsidenten, den mit der Kettensäge und der wirren Frisur. Wie heißt denn der Boris Johnson, der Argentiniens? Jetzt muss ich glatt mal nachgucken, wie der heißt. Peinlich. Milei. Javier Milei heißt der. Der ist verrückt. Und der hat zum Beispiel vor, also das ist voll voll der Libertäre, also hängt so einem libertären Gedanken nach. Also der möchte komplett den Staatsapparat quasi abschaffen und alles den Menschen selbst überlassen. Und da ist er, also der ist gewählt worden, weil er damit hingegangen ist und hat gesagt, ich schaffe den argentinischen, ich weiß nicht, wie die Währung dort hieß, ab und stell auf Dollar um und so Zeug, ne? Tatsache ist, in Argentinien gab es den sowieso schon die ganze Zeit als Schattenwährung. Und ich habe das ja mitbekommen, weil aus meiner Familie Leute in Argentinien waren. Und was ich aber nicht wusste, ist, die Leute in Argentinien, die kennen sich voll gut im Finanzwesen aus. Also, weil sie ja ständig, die haben irgendwie Tricks, wie ihr Geld, weil sie ja Superinflation oder Hyperinflation haben dort, wann sie zum Beispiel einen Kredit aufnehmen, weil sie dann Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommen, das irgendwie später noch mehr wert ist. Weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls haben die alle so Finanztricks drauf und beschäftigen sich auch damit, mit Börsenkursen und sowas. Also die investieren auch in die Börse, weil wenn sie da einmal was kaufen, dann bleibt ihnen das anders als das Geld, was sie in der Hand haben, was weg ist, ne?
Entschuldigung, also die Menschen, sagst du, welche Menschen, also Menschen, du und ich quasi,
ja,
also die jetzt nicht, jetzt bei mir ist ja so, ich bin ja angestellt und zahle in die Rentenkasse ein, weil ich das dann irgendwann bekomme, da vertraue ich drauf und sowas. Und solange es da keine aktienbasierte Rente gibt, aber Argentinier und Anlagen, okay, ja, das ist ein anderes Thema, aber Argentinier sind da ganz anders.
Ja, also die können sich ja schon lange nicht mehr auf sowas verlassen, also so vom Staat. Gut, Menschen wie du und ich, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, weil in Argentinien gibt's fast keine Mittelschicht mehr. Also gibt's nur Leute, die Geld haben, und es gibt Leute, die kein Geld haben, so ungefähr. Und dazwischen gibt's kaum was. Aber der Rest, der so dazwischen ist, noch so ein bisschen, und also die mehr Geld haben, sowieso, und die anderen auch, die schauen halt, dass sie ihr Geld in Aktien anlegen oder dass sie Dollars zum Beispiel haben, weil mit Dollars kannst du, das ist eine stabile Währung, mit der kannst du immer einkaufen und du kannst in Läden auch mit Dollar bezahlen und so. Und es gibt einen Schwarzmarkt oder gab's, und naja, worauf ich hinaus will, ist, dass ich da, ich glaube, in Deutschland noch relativ wenig Menschen, vielleicht, also meine Wahrnehmung, so mit der Wirtschaft so als Ganzes beschäftigen oder so mit einzelnen Branchen. Die Autoindustrie, die ist halt schon immer laut, und das ist die Industrie, an der hängt Deutschland, da kann man sich ja auch drüber streiten, und die sagen dann, helft uns, sonst ist alles vorbei.
Ja.
Und deswegen kriegt man von denen das immer mit, und beim Fahrrad, da bin ich mir nicht so sicher, das kriegen wir mit. Van Moof haben viele Leute mitbekommen, glaube ich. Gab sonst noch irgendwann eine große Geschichte irgendwie?
Medial, meinst du?
Ja.
Nee. Gut, also jetzt vor der Krise gab's halt während Corona dann medial schon die Berichte, das Fahrrad hatte ja da einen Riesenboom. Und das war auch medial präsent, habe ich den Eindruck.
Das stimmt, ja. Oh Mann, da erinnere ich mich ja noch, leider sehr vage, aber da erinnere ich mich noch dran, dass halt die Straßen leer waren und man prima Fahrrad fahren konnte. Und da haben ja viele Leute konnten keinen Urlaub machen, konnten gar nichts machen, hatten viel zu viel Geld und haben sich alle Fahrräder kaufen wollen und auch und dann, gemacht, ne?
Ja, und dann war halt auch weil du halt nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zwingend fahren wolltest, dann haben es halt teilweise die Leute auch versucht und auch gemacht, eben, weil du kannst dich dadurch halt auch vereinzeln mit dem Fahrrad und dann eben mit dem Fahrrad zu fahren und auch rauszukommen aus der Bude.
Und ja, richtig. Und dann gab's ja noch das Leasing, und dann hatten die Leute, also das Dienstrad oder Jobrad, und da hatten die Leute plötzlich die Möglichkeit, sich ein teures Rad zu kaufen, und haben das auch gemacht. Also, und die Hersteller haben dann gab's Lieferschwierigkeiten, ne? Und Fahrräder sind teuer geworden, gebrauchte Räder wurden plötzlich teuer. Richtig? Schon, oder?
Ja, auch das, ja.
Und naja, und da haben halt, wir hatten das ja auch Anfang des Jahres in unserem Gespräch mit dem Geschäftsführer von Lucky Bike. Dessen Namen ich jetzt vergessen
habe. Thomas. Das ist ein Thomas.
Ja, ein Thomas. Okay, Nachname weiß ich jetzt nicht. Und der hat ja auch gesagt, dass sie irgendwo in Taiwan oder China noch Lagerhäuser voll mit Rädern haben, ne? Ja, die sie nicht verkauft haben. Und da sind die noch, ich glaube, so, also zumindest hat er es so gesagt, noch besser dran als andere, ne?
Thomas Böttner heißt er, genau.
Thomas Böttner, genau.
Und er hatte gesagt, sie haben bis auf ein paar so Sachen, also damals einigermaßen vernünftig eingekauft und nicht im Unverstand. Und da kann man immer drüber diskutieren. Wenn man nicht in der Situation ist, dann hätte man natürlich im Nachhinein alles anders gemacht. Aber egal. Also die Lage ist jetzt, wie sie ist, und wird auch analysiert. Darauf wolltest du ja auch eingehen. Mit dieser Studie, die jetzt neulich war, ne?
Kurze Zwischenfrage. Hast du mich gerade husten hören?
Nein.
Okay, dann funktioniert meine Mute-Taste.
Ja, genau. Ich huste auch mal.
Ah, super. So, nachdem wir unseren Throat geklärt haben, genau, ja, analysiert. Und da gab's jetzt, und das war das, wo du meintest, was irgendwie groß in den Medien war, von mir weitgehend unbeachtet. Allerdings verfolge ich ja den, also habe ich es natürlich schon mitbekommen, weil ich ja in der Fahrradbubble und in der Fahrradbranchenbubble drin bin. Gab's, ich glaube, am Montag ist irgendwie eine Studie veröffentlicht worden von Roland Berger. Das ist so ein Urgestein der Unternehmensberater und dem PDF, dem Pressedienst Fahrrad, zusammen. Und da ging's um die Krise der Fahrradindustrie. Hintergrund ist, dass viele zu viel eingekauft haben, produziert, und aktuell eigentlich zu viele unverkaufte Fahrräder haben. Und das ist bei den Herstellern so, das ist bei den Komponentenherstellern so und das ist bei den Händlern so. Na? Und da ist die Frage, wie kommen sie da wieder raus oder kommen sie da wieder raus? Und da gab's ein paar, also.
Ja, die Sache ist ja auch noch die, Entschuldigung, dass ich dich gerade kurz unterbreche.
Nee, ist okay.
Aber die Sache ist ja auch noch die, dass es ja auch zumindest von einem Motorenhersteller einen Generationenwechsel gab, quasi. Und das natürlich in dieser Situation, okay, man weiß es nicht und die haben ihre Gründe. Die Entwicklung geht ja immer weiter, aber da wurde eine komplette Generation ausgetauscht und jetzt ist es so, obwohl die Motoren natürlich nicht schlecht sind, die jetzt der älteren Generation angehören. Das sind Top-Motoren, die funktionieren super. Die werden auch weiter produziert, weiterhin. Es ist ja, die sind nicht sofort, werden nicht sofort gestoppt, weil die auch noch Sinn ergeben. Aber das ist natürlich was, wo dann jetzt auch die Kundinnen und Kunden auch verunsichert sind. Kann ich jetzt so ein Rad noch kaufen? Ist das noch aktuell? Also das ist nicht so einfach.
Also wir können da, oder ich traue mir jetzt nicht zu, da direkt, also da jetzt die Analyse irgendwie zu bewerten. Ich kann nur, ich möchte auf jeden Fall sagen, also es gab diesen Bericht und dann gab's gestern, glaube ich, hast du, also und anscheinend gab's in der FAZ einen Artikel drüber, der hieß wie? Rad Alert?
Sowas
in der Art, ne? Also ein ganz, ganz cooler Titel. Und dann hat sich gestern der Alex Tusbas zu Wort gemeldet, den wir ja auch hier schon mal hatten in dem Interview. Liebe Hördis, guckt mal nach, war im Frühjahr bei der Cycling World Europe, haben wir mit ihm gesprochen.
Im März müsste das gewesen sein, ja.
Ja. Alex Tusbas ist, kurz zur Wiederholung, der vielleicht
Alarmstufe
vielleicht die epochalste, heißt, vielleicht die epochalste Leistung.
Entschuldigung, Hans, dass ich kurz nochmal reingrätsch, weil Alarmstufe Rad heißt der gute Titel.
Alarmstufe Rad, auch nicht schlecht. Ja, ja, das ist quasi Rad Alert auf Deutsch.
Ja, ja, aber
besser ja. Noch, ja.
Ja. Also okay, nur Alarmstufe, zur Info auch, wenn die Hörers gucken wollen.
Ja, ich kann ihn verlinken. Er ist eigentlich hinter der Paywall und ich habe kein FAZ-Abo. Aber vielleicht hat's ja jemand und kann das als Geschenk mal veröffentlichen. Das geht ja manchmal. Na, kennst du?
Ja, ich habe tatsächlich nein.
Nein, ich habe.
Also du Spiegel. Hattest mir mal was geschickt, glaube ich, von Heise Online oder sowas hast du
ja.
Mir was geschenkt.
Genau, ich habe Heise Plus. Und ich habe ein Spiegel-Abo und bei beiden kannst du Artikel, die hinter der Paywall sind, verschenken. Ich weiß nicht genau an wie viele Leute, aber du kriegst dann quasi einen extra Link und kannst es dann verschenken, sodass andere es lesen können. Mach das doch bitte auch mal für uns Leute, die ein FAZ-Abo haben.
Na gut, aber anderes Thema. Ne? Ja.
Kurz zu Alex Tusbas. Größte Da wird er nicht böse sein. Größter Einfluss bisher, er hat eigentlich das E-Mountainbike erfunden.
Ja, ja.
Indem er für Highbike vor jetzt auch schon, weiß nicht, 19 Jahren oder so, einen Bosch-Motor genommen hat und in einen rumgedreht und in einen Mountainbike-Rahmen gesetzt. Und das ging ab wie das Zäpfchen damals auf der Eurobike. Und da genau, erzählt also
ein,
er auch.
Ein vollgefedertes Rad war das eben auch, ja. Also das war, gab, also die hatten beides, aber ja, also tatsächlich ein echtes, funktionsfähiges Mountainbike, also nicht so irgendwie ein Behelfsding oder sowas, sondern da konnte man mitfahren.
Ja. Und darüber sprechen wir auch in dem Interview im März. So, und mittlerweile und seitdem war er nicht untätig und ist halt in der Branche tätig und in verschiedenen Posten und ist aktuell oder leitet jetzt ein Fahrradunternehmen, Hefa heißt das, und wurde von Focus Mobility, einem Medium, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dazu gefragt, zu diesem Bericht gefragt oder ging von allein auf sie zu und ging da auf einige Punkte ein und auch kritisch auf diesen Bericht. Und weiß ich nicht, soll man jetzt da, also erstens, wir haben in den Shownotes Links zu beiden Berichten, das heißt, ihr könnt euch das beides angucken und vergleichen. Und bei Alex Tusbas ist es so, er zieht ein bisschen einen anderen Schluss und kritisiert, also erstens kritisiert er so die Vorgehensweise, dass zum Beispiel in dem Roland Berger in der Studie nur Geschäftsführis aus der Fahrradbranche befragt wurden, so nach dem so, wie geht's euch und so, was denkt ihr, was muss man machen? Und dann ist er sich auch über die aktuelle Situation, hat er eine andere Meinung. In einigen Punkten stimmt er auch überein mit den, also ich würde mal sagen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, oder ich, ne, Thomas?
Ja.
Sagen wir mal euch, lest euch die beiden durch oder lasst sie euch vorlesen. Ich habe mir im In Safari am iPhone kann man zum Beispiel einfach auf Seite vorlesen drücken und dann kann man sich das anhören nebenbei.
Ja, manchmal ein bisschen ulkige Bezeichnungen von wegen, wenn er ein Bild ein oder sonst irgendwie. Aber
ja,
es ist okay.
Ja, okay, aber damit kann man leben. Also ja, dann kannst du es nehmen, wenn du beim Pendeln bist mit deinem Rad. Und was mir also der Roland Berger, die Roland Berger Studie, ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gelesen. Die ist ein bisschen wischiwaschi so in Zukunft. Ja, bis 2026 wird's wieder besser und so, geht nicht so schnell wie gedacht. Und Alex Tsupas ist da ein bisschen Forscher. Er meint nämlich, dass das E-Bike, wie wir es jetzt kennen, also erstens sagt er, heult doch nicht dem analogen Biobike hinterher, das ist vorbei. Wenn die, klar, die Leute, das war billiger, Leute konnten sich das kaufen, aber es kauft niemand mehr. Also beim Mountainbike, das wissen wir auch, wie viel Prozentsatz ist E-Bike? Glaub über 90 oder so, ne? Mittlerweile. Ja. Also, heult dem nicht hinterher, guckt, was ihr Neues machen könnt, Innovatives. Und er sagt, dass das E-Bike jetzt erst anfängt. Und das, was ich auch gut finde, dass da erstmals auch Europa erstens Vorreiter war und immer noch ist bei E-Bikes. Und zweitens die Chance hat eben, was Tolles, Neues zu machen, was wirklich Menschen bewegt.
Ja, ja. Also jetzt, weil du natürlich Mountainbike sagst, Mountainbike ist ja immer noch, egal ob mit E oder ohne E, es ist ein Sportgerät für die Freizeit. Und mit seit es E-Motor hat, ist natürlich der Zugang viel einfacher dazu, weil es nicht so anstrengend ist. Aber da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es geht ja auch ein bisschen über die, was du jetzt sagst, für die Mobilität. Was kann man da noch weitermachen?
Und ja.
Das ist natürlich ein Prozess, der zum Teil ja noch nicht angefangen hat, in anderen Ländern schon ein bisschen stärker verfolgt wird jetzt oder Städten. Und da ist natürlich obwohl es jetzt hier in Stuttgart zum Beispiel kaum Grund gibt, sich zu freuen. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass sich da was tut. Und da kann ein E-Bike und auch andere Formen dieser Bewegungsart eine Rolle spielen. Und ja, und das bedeutet aber auch, dass man eben jetzt trotz der Krise, und wir gehen vielleicht in einer anderen Sendung näher drauf ein, also trotz der Krise, dass man jetzt nicht sagt, okay, alles blöd, sondern trotzdem weiterentwickelt, was die, so viel Kapazität man eben leisten kann gerade, damit es Alternativen gibt für eine moderne Mobilität.
Ja, aber da habe ich ja was, da habe ich noch zwei Sachen dazu, ne? Das erste, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ach so, da kann ich mal meinen Bildschirm mit dir teilen, ne? Dann können wir da nochmal drauf zugreifen. Da haben wir auch schon im Rahmen unserer fundierten Eurobike-Berichterstattung drüber gesprochen. Und zwar über das, wo haben wir es denn? Dave, wo ist es denn?
Na? Schöner Name.
Ja, wenn ich es nur finden würde. Ich hatte doch hier hier. So. Also, Dave, aka natürlich ein Akronym, Darmstadt Vehicle. Das ist ein von der Hochschule, ich glaube Hochschule Darmstadt heißt sie, zusammen mit RTI. RTI heißen die, ne? Die Gruppe hinter
in Koblenz.
In Koblenz, die ja. Hinter Cargo, der Marke Cargo, Bikes anderem, auch stehen, ja. Und Ergon, also Ergon, die kennen die meisten Leute von, also ja, die meisten Leute, also na, hier unter den Höris, ihr kennt's, die machen Griffe und Sättel und sowas, ne? Und dann gibt's eben Cargo, dieses Cargo-Bike, die haben mittlerweile auch zwei Modelle und die haben schon vor 2020 haben die schon damit angefangen, ein Pendelrad oder nicht nur ein Pendelrad, sondern eine komplette, das System Pendeln ohne Auto anzufassen.
Ja.
Und daraus kam zu unter anderem, aber nicht allein, ein Fahrzeug raus. Und ich habe einen Link dazu, aber ich skizziere es mal kurz. Ein einspuriges Fahrzeug, also mit zwei Rädern, mit einer Sitzposition so ein bisschen sesselig und einer Verkleidung, einer festen Verkleidung, in der vorne auch so vorm Lenker eine Art Kofferraum ist, also so eine Ablage und du eine Scheibe und du kannst ein Dach, ein Cabrio-Dach drüber machen.
Ja.
Und das Ganze, ich weiß nicht, ob es da Fahrmodelle gibt, jedenfalls das Ganze haben sie mit Bürgerbefragungen dann auch noch unterfüttert und denen das gezeigt und so. Und das ist tatsächlich was in Zukunft eine Möglichkeit wäre. Du bist halt schmal genug, um überall auf der bestehenden Fahrradinfrastruktur auch rumzufahren. Es ist nah genug am Rad, um quasi für Leute zugänglich zu sein. Gleichzeitig, ohne jetzt gleich ein Auto sein zu wollen, aber du hast halt die Möglichkeit, Gepäck mitzunehmen. Du kannst beim Einkaufen, das ist wie wenn du vom Büro nach Hause fährst, sage ich jetzt mal, dann kannst du da noch Einkäufe erledigen und hast immer quasi einen Kofferraum dabei, dass du auch was mitnehmen kannst.
Ja, also die, jetzt war ich doch gerade da, ja. Ah, Mist. Also, wie nennt sich's? Safe, affordable, accessible and sustainable transportation systems for all.
Aha, daran, was ist das?
Das ist eine Prämisse, der sie folgen. Also das,
okay.
Es gibt auf der Hochschule Darmstadt Systeminnovation für nachhaltige Entwicklung. Und da wird das beschrieben auch, innovative Nahmobilität. Und jetzt ist es ja so, wie du vorhin gesagt hast, wir sind ja schon, wir leben ja schon ein bisschen länger und das Konzept von der Optik her kommt es mir nicht ganz unbekannt vor. BMW hat vor vielen Jahren mal versucht, einen Roller mit einem Dach zu machen, aber daraus wurde ein wüster Overkill, der sich schlecht verkauft hat.
Also die haben es nicht versucht, die haben es auch geschafft.
Nein, die haben es geschafft, ja, und es gab auch Menschen, die es gekauft haben, das Ding, und die fahren auch immer noch rum teilweise, aber es war ein bisschen am Markt vorbei und ich persönlich bin es gefahren. Ja, es ist, das hatte natürlich auch so, wer den BMW C1 kann man auch mal googeln oder könnt ihr auch mal googeln. Die Sache war die, dass man ohne Helm fahren sollte und durfte auf dem Roller. Und deswegen hat der einen Überrollkäfig gehabt, der sehr stabil ist und Sicherheitsgurte. Was, du wolltest was sagen, Hans?
Ja, also es handelt sich um einen Motorroller mit Verbrennungsmotor. So viel dazu. Das ist wichtig. Also für den man einen Führerschein braucht auch. Und zwar einen Motorradführerschein, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es damals war. Also es gab einen 125er. Ich weiß nicht, ob man den mit einem Autoführerschein fahren durfte. Ich glaube nicht.
Also, ich bin
jedenfalls nicht sicher, ein Einsitzer mit einem Dach. Also habt ihr Leute, die uns zuhören, kennt ihn wahrscheinlich, ja.
Oh, ich bin gerade erschrocken. 1992 wurde ja, der auf der IFMA vorgestellt. Tatsächlich sieht er immer noch aktuell aus.
Ja.
Ohne wirklich schön zu sein, aber er war, die haben sich Mühe gegeben, das Ding hat funktioniert, man konnte tatsächlich damit auch stürzen und so und hat sich nichts getan, aber ja, was ich persönlich ganz schwierig fand, durch diesen Überrollbügel, das ist natürlich alles Gewicht überhalb, also man konnte da nicht entspannt stehen irgendwie. Das hat sich ein bisschen ulkig angefühlt, also nicht so, wie man auf einem Fahrrad oder auch auf einem normalen Motorroller fährt, so dass man sich angenehm in die Kurve legt und so entspannt wird. Das war meines Erachtens nicht so entspannt. Ich bin ihn allerdings auch nicht über lange Zeit gefahren, habe ihn nur mal ein bisschen ausprobiert.
Das ist nämlich wahrscheinlich auch das, ne? Ich bin ihn damals auch Probe gefahren und in Stuttgart übrigens, weiß gar nicht warum. Und da stand ich halt, also da bin ich halt auch irgendwie von dem Händler weg und dann war ich erstmal in der Stadt unterwegs und da war es halt eng und Autos überall und so, ne? Und wenn man das so gewohnt ist, sich irgendwo vorbeizuschlängeln, das ging erstmal nicht, aber ich schätze, mit ein bisschen Übung wäre es doch gegangen. Was ich blöd fand, war, dass er halt echt laut war. Da war so ein kleiner Motor drin, ein Verbrennermotor, und ohne Helm hörst du den halt gut und deswegen war er sehr laut. Und ich glaube, ja, und man kann halt auch schnell mitfahren. Also, ich habe vergessen, wie schnell der fuhr, aber ich glaube, ich bin auf die Autobahn damit.
Der fuhr und über 100.
Ja, der fuhr auch sicher und alles. Mhm. Aber es hat nicht so richtig Spaß gemacht, weil er halt so laut war. Also ich hätte dann, also wenn ich mit dem länger gefahren wäre, hätte ich möglicherweise entweder einen Helm aufgesetzt oder mehr Ohrenstöpsel rein oder sowas, damit das Geräusch weg ist.
Also es gab zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Roller, der so ähnlich war, also auch ein Motorroller von Benelli.
Ja.
Und der hatte ein Faltverdeck, so ähnlich wie, weiß nicht, gibt's die überhaupt noch, die Klappdach-Cabrios? Der Hype ist auch irgendwie vorbei. War so ein bisschen so ein Faltscheibe, konnte man wegklappen und aufklappen. Ja. Und da musste man aber einen Helm aufsetzen.
Genau, weil das nur.
Der war auch viel billiger.
Ja, weil, naja, ich meine, BMW, die haben damals schon einiges investiert, ne? Und dass der so sicher ist auch, und die hatten ja quasi einen Überrollkäfig. Das alles hat Dave nicht. Also Dave, da, wenn du dich damit überschlägst, dann bist du nicht gesichert, aber du hast auch keinen Sicherheitsgurt. Und das Ding ist auch leichter. Und dieser Mechanismus, also dieses Dach, also von der Idee her ist es tatsächlich so, dass das so hinter deinem Rücken an der Lehne, die du hast so eine Sitzlehne und da ist dieses Dach angebracht, quasi im eingefalteten Zustand, und dann kannst du es, wenn du es brauchst, über dich drüber klappen und vorne an der Scheibe befestigen und hast dann damit ein in Anführungsstrichen geschlossenes Fahrzeug. So, jetzt habe ich ja...
Hans, ich muss noch mal ganz kurz dazwischen. Den Benelli-Roller gibt's noch.
Aha.
Benelli Adiva heißt der. Das ist ein 125er und er hat ein Dach. Ich kann dir da mal den Link schicken.
Oh, ich habe ihn schon gefunden.
Ah ja, und dann kann man den in die Shownotes packen, weil das ist nämlich, das ist nicht dumm. Und du hast einen Helm auf. Auch beim Fahrrad ist es ja so, dass es keine Helmpflicht gibt. Also du kannst dann entweder ohne Helm fahren oder mit. Allerdings haben die von der Hochschule Darmstadt ja ihr Konzept auch so ausgelegt, dass es das auch als Speed-Pedelec-Variante geben sollte, weil man einfach schneller ist. Und dann ist ja Helmpflicht da und ein Helm tut ja nicht weh, auch wenn er mal ein Dächle drüber hat. Also es ist als Regenschutz und nicht als festes Dach. Ne?
Genau, als Regenschutz. Und bei dem Benelli, also was man ja auch häufig vergisst, es gibt ja nicht nur Regen, sondern in anderen Ländern zum Beispiel und vielleicht auch bei uns gibt's auch Sonne.
Ja.
Und da ist es dann wichtig, dass du ein Sonnendach hast. Und gleichzeitig ist es auch okay, wenn dann das Fahrzeug seitlich offen ist. so dass du einen Luftzug hast, minus dann die Sonne, die dir auf dem Schädel scheint. So, und dann gibt's ja noch die, ja, die, weshalb wir darüber sprechen, weil das eben so das Fahrrad der Zukunft sein soll, ne? Oder wie man Menschen, ich sag mal, aus dem Auto aufs Fahrrad bringt, oder?
Ja, ja.
Oder raus aus dem Auto bringt für die Strecken, die sie so fahren. Und dann gibt's noch die Idee, dass man quasi eher vom Auto ausgeht. Und da habe ich ja schon ad nauseam, heißt es so? Also bis zum Erbrechen über den Hopper gesprochen, ne? Und ich muss es, da habe ich diese Woche einen Bericht in der Nimsrad gelesen. Na, wo habe ich denn den? Ah, hier habe ich's. So, Nimsrad. Hier siehst du es auch, ne? Und Nimsrad gehört ja zu dem Verbund von MTB News, EMTB News, Rennrad News und ist quasi so die Alltagsvariante. Und am Schluss des Artikels steht: Ist das nicht der perfekte Autoersatz? Was meint ihr? Und dann wollte ich schon ins Forum schreiben, hab's aber erst mal gelassen, weil ich nicht so ein Forumsmotzer bin. Weil eigentlich wird ja im Forum hauptsächlich gemotzt, ne? Ja. Wenn wir ehrlich sind. Und das wollte ich dann erst mal lassen. Und also Hopper, auch da habe ich euch ja schon davon erzählt. Ihr könnt auch noch mal in unseren älteren Ausgaben suchen. Das ist hier so ein dreirädriges Fahrzeug. Vorne zwei Räder, hinten eins. Hinterrad gelenkt. Absolute Sackgasse der Entwicklung. Also da falsch abgebogen an der Technikkreuzung. Alternativ dazu gibt's noch das Podbike. Kennst auch, ne?
Ja, ja.
Und da habe ich kürzlich Podbike Vierräder. Sieht so mit so einer großen Plastikkuppel, sieht aus wie ein Segelflugzeug. Wie halt so eigentlich nichts Besonderes. Wie so Velomobile schon seit Jahrhunderten aussehen, ne?
Ja, ist so, auch ziemlich niedrig.
Sehr, sehr niedrig. Einsitzer. Und ich bin's ja schon gefahren. Das klappert, das Ding. Und so eine aufwendige Dachkonstruktion. Du musst das komplette Dach hochklappen. Und dann sitzt du drin unter dieser sehr großen Glaskuppel. Ich möchte mir gar nicht vorstellen. Also, ich weiß es. Ich bin bei heller Sonne, bei hellem Sonnenlicht damit gefahren. Und dann alle Leute sehen, können dir die Hosenbeine hochgucken, weil du wie in so einem Liegerad da drin sitzt, ne? Und die Pedale sind auch von der Plastikkuppel abgedeckt. Ich weiß nicht. Irgendjemand in diesem Forum, der sagt dann, dass das besser sei, ne? So. Was besser ist bei dem Fahrzeug, beim Podbike, ist das Fahrverhalten. Weil es halt einfach, es hat vier Räder, das hilft schon mal. Hat's vier? Glaub schon. Und, oder?
Ja, also der
Podbike, ich glaube
schon. Darf ich gerade sagen, dass drei oder vier Räder, es kommt halt drauf an, was man draus macht.
Ja.
Es ist einfach diese Staplerlenkung ist schwierig.
So, jetzt pass auf. So fährt sich, ich bin jetzt wieder zurück. Also ich merke schon,
du bist nicht begeistert von dem Bericht, oder? Kann das sein?
Nein. Erstmal kurz, beide, weder der Hopper noch das Podbike sind irgendwie das Fahrrad der Zukunft. So. So fährt sich der Hopper. Wir durften den Hopper über das Messegelände der Eurobike-Probe fahren. So, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir wurden gebrieft, wie diese Lenkung funktioniert. So. Dann geht's schon mal los. Vorsicht ist geboten und tatsächlich, man muss sich anfangs wirklich konzentrieren, dass man im Getümmel der Eurobike auf dem, ja, nicht irgendwen oder jemanden um. Okay. So. Auf der Teststrecke angekommen geht es geradeaus und die Kurven und Hindernisse sind etwas kalkulierbarer. Ich lege die maximale Unterstützung, nochmal. Ich lege die maximale Unterstützungsstufe ein, lasse die Kiste laufen. Die Software ist für die Messe so programmiert, dass bei 20 km/h Schluss ist. Bis zu dieser Geschwindigkeit habe ich mich im Hopper absolut sicher gefühlt und kann mir auch gut vorstellen, dass das bei 25 km/h auch so bleibt. Was denn das für eine Aussage? Ich kann mir gut vorstellen.
Na gut, jetzt ist natürlich so, wie ist denn das, der Hopper, hat der von ZF oder den koreanischen Antrieb drin?
Mando, ja.
Mando, also koreanischer Antrieb, der ist ja nicht mit Kette, sondern kettenlos.
Genau.
Der Antrieb, da hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Höchstgeschwindigkeit, weil berg runter ist ja schnell vorbei mit den 20 km/h.
Ja.
Aber man hat da natürlich die Möglichkeit, das zu steuern, also dass der bergauf wie bergrunter 20 fährt oder 25. Sowas kann man mit so einem Antrieb machen, weil bergrunter halte ich das für lebensgefährlich mit dem Ding, wenn der nicht gebremst ist. Also absolut.
Das habe ich ja auch schon öfter gesagt. So, er schreibt auch Sicherheit und Fahrverhalten. Bla, so richtig schnell wollte ich mit dem Hopper aber nicht fahren. So, da fällt auf, dass der Hopper über keine Neigetechnik verfügt. Das ist nicht schlimm, aber in einer Gefahrensituation mit richtig viel Geschwindigkeit und einer harschen Lenkbewegung könnte der Hopper tatsächlich kippen. So, jetzt Einschränkung. Wer aber vernünftig fährt und in Kurven nicht rast, hat absolut nichts zu befürchten. Will der den Hopper verkaufen oder was?
Ich weiß es nicht.
Es gibt
bei dir ist er umgefallen, oder?
Bitte?
Du bist umgefallen damit.
Ich bin umgefallen damit, ja. Sehr leicht war das. Es gibt ein Video dazu und da testen sie so verschiedene, die verrücktesten Bikes im Test. Wirklich sehenswert, ist auch in dem Artikel drin. Da fahren sie auch mit dem und danach fahren sie mit einem Vierrad von irgendeinem anderen Hersteller. Gab's ja auch viele, ne? Hier bei uns fahren übrigens ganz viele von Amazon jetzt rum. So Mobea heißen die, glaube ich.
Mhm, ja, ja.
Fahren bei uns durch die Straße. Und dann sind sie mit so einem gefahren, also erst sind sie mit dem Hopper gefahren und danach sind sie mit dem Vierrad gefahren und haben gesagt, ja, bestes Fahrverhalten von allen, ne? Fühlt sich super sicher an in der Kurve und so. So, also halten wir mal fest. Es geht, aber nicht mit dem Hopper. Was beim Hopper auch dazu kommt, ist 13.500 Euro soll der kosten, ne? Also klar, Leute kaufen sich ein Specialized E-Bike für so viel Geld, aber wir wollen ja hier einen Autoersatz haben, ne?
Ja, ja.
Und da kauft man sich ein Ami für 7,5 oder so, oder ein Twizy gibt's, glaube ich, auch demnächst einen neuen.
Der heißt halt jetzt anders, aber ist ja wurscht.
Ah ja, okay. Also, weißt du da schon was drüber?
Ja, da wurde doch schon vorgestellt.
Aha.
Es sieht schick aus und man sitzt jetzt nebeneinander.
Ah, richtig, ja. Genau. Ach so, Hopper, großer Vorteil, 2 Sitzplätze, ja. Aber ansonsten, ach, Transport und so. Also, habe ich noch irgendwas, was ich motzen wollte?
Ja, das musste raus, ne, anscheinend. Ja.
Pass auf, wer vernünftig fährt und in Kurven nicht rast. Also, du kannst doch jemandem nicht sagen, mit so einem Fahrzeug, aber pass auf und fahr vernünftig die ganze Zeit, ne? Weil das ist, dieses Fahrverhalten von dem Ding, das ist so schlecht einzuschätzen. Und was ist vernünftig fahren? Und, ja. Ach so, und was noch dazu kommt, das ist jetzt auch tatsächlich so eine Sache, so ein Fahrrad. Ein Fahrrad, ne, mit 2 Rädern und so, klassisch. Macht ja auch Spaß, ne? Zu fahren.
Ja.
Wenn dir der Wind entweder durch die Haare oder zumindest ums Gesicht weht, zum Beispiel. Und das hast du ja bei dem Ding nicht, ne? Weil ich hab das ja auch öfter mal Probe gefahren, mehrmals, ne? Und einmal bin ich zum Beispiel in Köln damit gefahren und dachte mir, ja, also eine Tour länger möchte ich mit dem nicht fahren, weil es ist auch, also da klappert alles, ist laut. Diese Kunststoffkarosserie ist ja ein Resonanzkörper und du bist irgendwie nicht so mit der Umwelt verbunden, wie du es mit einem Fahrrad bist. Na?
Ja, auf jeden Fall.
So ist das. Aber ja, jetzt zu schöneren Sachen, oder?
Genau. Also du kannst vielleicht noch, wenn es darum geht, dieser Twizy ist ja nicht mehr, das war ja ein Renault, wo du vorhin angesprochen hast, dieses erste Elektro-Kleinfahrzeug. Aber das ist ausgegliedert worden aus Renault und die haben jetzt eine eigene Firma, Mobilize heißen die. Und da ist jetzt der Nachfolger vorgestellt worden. Und den gibt's in verschiedenen Varianten. Und der sieht ein bisschen dem Twizy noch ähnlich, ist allerdings jetzt eben den gibt's als Duo und als Ding.
Ja, ich sehe ihn hier mit so einem, guck mal, ich habe hier dein Link drauf.
Ja, genau. Da gibt's rechts dann auch die deutsche Webseite. Also
aha.
Den kannst überall kaufen. Und da gibt's eben die beiden Fahrzeuge, den Duo und dann gibt's den Bento. Ein schöner Name. Weil das ist die Cargo-Variante, heißt Bento, so wie die Bento-Box.
Genau, ja.
Und ja, also das ist für Kleinfahrzeuge schon.
Für alle Höris, naja, die den Begriff Bento nicht kennen, das ist so das japanische Frühstück, ne? Das ist so die Bento-Box. Da packen, ich sag mal hauptsächlich, machen auch Väter. Ich habe auch eine Zeit lang auf Instagram bin ich einem Vater gefolgt, der jeden Tag eine Bento-Box für sein Kind gepackt hat. Und da packen die das Frühstück so ein. Aber auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, glaube ich.
Bento-Box also, wie ist heißt es in der Schweiz? Erinnerst du dich noch?
Znüni.
Ja.
Es gibt das Znüni-Däschli.
Znüni-Däschli, genau. Oder Brotzeit-Daschen.
Ja.
Brotzeit-Däschle oder Kindergarten-Täschle.
Ja, und die Bento-Box ist quasi die Frühstücksdose.
Ja.
Ist das ein Begriff? Heißt das so?
Ja, ne?
Frühstücksdose, ja. So. Und.
Aber ja, genau. Wir müssen aber jetzt zu deinem Thema kommen, weil wir
wollen. Ja, unseres. Unseres, unser ne? Thema, also da hast
wo du draufgekommen bist durch deinen Besuch.
Und ja.
Aber wir haben tatsächlich gar nicht mehr.
Nee, aber das passt ja. Also pass auf. Es gibt zwei Dinge. Wir sind ja hier ein Fahrrad-Podcast, aber es geht uns ja um eine Mobilität, die sich auch nach Bedürfnissen richtet. Und die aber, sagen wir mal so, sich Mobilität, die ohne Auto auskommt, so größtenteils. Oder das Auto, ich sag mal, weiterhin erlaubt, aber nur da, wo es sinnvoll ist. Also die Fahrzeuge entsprechend ihrer Notwendigkeit sieht. Und das ist mir auch kürzlich erst wieder aufgefallen, die quasi aktive Mobilität fördert.
Also, wenn du jetzt zum Beispiel davon sprichst, wenn von dem Ami zum Beispiel oder Fiat Cinquecento, die ja alle die gleiche Basis haben, das ist, oder jetzt auch die Mobilize-Fahrzeuge, das sind Fahrzeuge, da setzt du dich rein und drückst ein Pedal oder drehst einen Hebel oder wie auch immer und fährst damit. Und du sagst aber, dass der menschliche Körper schon auch noch ein bisschen was dazu beitragen sollte, wenn möglich. Wobei es natürlich auch zulassungstechnisch große Vorteile hat.
Ja, das ist natürlich eine Sache, aber gleichzeitig ist es auch für den Menschen so, dass du halt dich dadurch spürst.
Ja.
Also das ist ja so eine, du hast quasi, wie heißt denn das? Das ist so eine Selbstermächtigung. Also du kannst Großes bewegen. Und es tut ja deinem Körper auch gut. Es gibt ja ausreichend Studien, die sagen, trotz E-Bike bewegen sich die Menschen beziehungsweise sogar noch mehr. So. Und deshalb sprechen wir über Fahrzeuge mit Pedalantrieb und auch welche ohne. Aber sagen wir mal so, der Verbrenner ist raus und je nach Zweck sehen die anders aus. Und da hast du mir diese Woche was gezeigt, da komme ich, womit soll man anfangen?
Nee, du hast ja angefangen mit deinem Werksbericht, wo du warst. Und das,
ja, ich
da,
war.
Da sollte man jetzt auch tatsächlich drauf eingehen, weil das war der Initiator dafür, für diesen kleinen Exkurs. Also wir wollen da, Hans, wollte ich dich mal kurz drauf hinhalten, so eine halbe Stunde oder sowas drüber sprechen, oder?
Ja, ja.
Weil es ist ein spannendes Thema.
Genau, ich war nämlich letzte Woche bei IGUS in Köln, also Köln-Ports, und das ist ein, kann man es Hidden Champion nennen? Wahrscheinlich, ja, kennen die wenigsten, also, Leute dieses Unternehmen.
Ach, wahrscheinlich, aber viele haben damit zu tun oder haben nutzen denen ihre Produkte, ohne es zu wissen.
Genau. IGUS stellen nämlich, jetzt habe ich einen kleinen Moment, so. Also, IGUS stellen Teile aus Kunststoff her. Und zwar, siehst du das?
Ja, sehe ich.
Also, das ist ein großes Unternehmen und wir, letzte Woche waren zwei Dinge. 60 Jahre IGUS. Seit der Gründung, es gab ein kleines Miniaturmodell der Doppelgarage, in der das Unternehmen angefangen hat. Doppelgarage, ich glaube in Köln, entweder Deutz oder Mülheim. Mittlerweile sind sie weiter rausgezogen und haben eine Riesenhalle und daneben gleich über die Straße drüber, über einen Tunnel verbunden, gleich eine neue. Mhm. Und eine neue Doppelgarage, ja. Na, ein sehr großes Gebäude mit so fast das Neue ist komplett ohne Säulen. Das ist quasi, da ist das Dach so aufgehängt. Mhm. So dass sie in den Hallen einfach umbauen können, wie sie wollen. Was weiß ich, eine Fertigungsstraße, die muss so und so lang sein. Die bauen wir jetzt da einfach rein, weil wir haben quasi ein Dach und da können wir Sachen drunter stellen. Und die stellen mechanische Komponenten aus Kunststoff her, zum Beispiel Gleitlager, da sind sie, ich sag wahrscheinlich irgendwie führend oder so, und Gelenke, Rollen, Kugellager, Zahnräder aus Kunststoff, wahrscheinlich stecken in den E-Motoren von Bosch oder so Zahnräder von IGUS drin, kann gut sein. Getriebe, was habe ich hier noch? Führungsringe, Drahtrollen, Trailerfedern, alles aus Kunststoff.
Ja, also es sind so Kleinteile, die man zum Teil nicht bemerkt, einfach, wenn du auch irgendein, keine Ahnung, ein Handschuhfach aufmachst oder sowas, und da ist vielleicht eine Tellerfeder oder weiß nicht, E-Bike, Deckel, irgendwas. Ganz ein, und in vollgefederten Rädern zum Teil, wenn die jetzt keine Kugellager haben, dann sind auch ab und zu mal Gleitlager verbaut. Also solche Sachen.
Ja, so in Federungen zum Beispiel, ja, ja. Ne? Da kommt es vor. Und jetzt habe ich den Link. Ecospike. Ah, hier. Dann gibt's das Recycle. Das ist also erstens 60 Jahre und was sie so, wie lange sie das herstellen. Und dann haben sie schon länger vorgestellt und jetzt ist es zum Bestellen verfügbar, ein Fahrrad, das fast komplett aus Kunststoff besteht. Das heißt Recycle irgendwie abgekürzt, und da ist der Rahmen ist aus
Polyethylen?
Ja, und zwar im Rotationsgussverfahren hergestellt. Das funktioniert ungefähr so, vielleicht hat es dann jemand gemacht, wie so Schoko-Osterhasen oder Weihnachtsmänner hergestellt werden. Du hast eine Form. Beim Schoko-Osterhasen ist es so, da wird dann Schokolade, warme Schokolade reingegossen und dann rotiert, dann dreht sich die Form um alle Achsen, bis alle, also das ist ja dann ein Hohlkörper, bis alle Flächen ausgekleidet sind. Und während der Zeit, das muss man richtig hinkriegen, trocknet oder erkaltet die Schokolade, dann kannst du die Form abnehmen, dann ist der fertig. Und genauso machen sie das mit dem. Und da stellen sie den Rahmen draus her und die Gabel. Also das gab's vorher auch noch nicht. Deswegen ist die Gabel relativ voluminös, sieht, könnte vielleicht ulkig, gibt's den Begriff noch, sagen.
Ja, also schon sieht, anders.
Ja, gewöhnungsbedürftig aus. Allerdings, wenn du Bahnrad, also Aero-Bahnräder siehst zum Beispiel, dann geht es auch in Ordnung. Also es ist halt großflächig und Lenker und Gabel sind so eine Einheit. Aber das ist halt der Flexibilität dieses Verfahrens auch, also der Kunststoff, der da rauskommt, der ist nicht hochfest.
Ja, dieser Werkstoff, der Herstellungsprozess ist sehr billig und
genau.
Der Werkstoff ist aber anders als Spritzguss, den kann man jetzt auch schlecht irgendwelche Kohlefasern mit reinpacken oder sowas, die das stabiler machen würden vielleicht. Deswegen braucht man Volumen.
Ja.
Das Volumen gibt halt einfach eine sehr große Gabel, damit das Ding hält. Also letztendlich, jeder kennt ja ein Bobbycar. Bobbycar ist das gleiche Produktionsverfahren.
Ja.
Und wobei es könnte auch leicht abgewandelt, es gibt da auch noch Varianten, aber es ist ähnlich und Bobbycar ist ja auch ein stabiles Teil, aber jetzt irgendwie in so wie eine normale Fahrradgabel vom Durchmesser, das ist einfach da nicht stabil genug.
Deswegen, so, ja. Was das Rad noch hat, ist sämtliche Lager, also vorne die Narbe zum Beispiel, die ist auch, da kann man durchgucken, da ist ein großes Gleitlager drin, hinten Gleitlager. Dann ist die Sattelstütze ist aus Kunststoff. Und zwar, die Sattelstütze ist, glaube ich, Spritzguss. Und auch das Tretlager, also die Kurbeln sind auch sehr dick, jetzt, wenn man sie anguckt. Und sogar der Freilauf ist in der Kurbel drin, in dem Fall, ist auch aus Kunststoff. Es sind noch ein paar Metallschrauben dran. Das ließ sich nicht vermeiden. Aber ansonsten ist das ganze Ding aus Kunststoff. Und ich bin im Frühjahr auf der Cycling World bin ich schon damit gefahren und konnte letzte Woche auch nochmal mitfahren. Es hat halt nur einen Gang, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten fährt das Ding okay. Ach so, die Räder sind auch aus Kunststoff. Und da aber sind.
Die sind Spritzguss, oder?
Ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Ah, Mist.
Ja, nicht so schlimm, das kann man auch noch mal recherchieren.
Es ist allerdings so, dass sie im Gegensatz zu den vorherigen, also die arbeiten dann schon länger dran, die haben sie jetzt zum Beispiel, sind ein Ticken kleiner geworden und breiter. So, die sind jetzt 27,5 Zoll, vorher hatten sie 28 und jetzt haben sie breitere Reifen und dadurch sind sie seitlich noch stabiler geworden.
Mm-hmm. Und dieses Rad sehr schmale Reifen, also aber
hatten. Mittlerweile sind sie breiter.
Ah, okay.
So. Und damit fahren sie jetzt auf eine 6000 Kilometer Tour rund um die Welt, besuchen Partner in Europa, Asien, USA und wollen da so Verbindungen herstellen, quasi so, wo das gebaut werden kann zum Beispiel. Es gibt nämlich die hübsche Idee, und da kommen wir, glaube ich, später auch wieder drauf. Das hat sich der, wie heißt er, Frank Blase hat das erzählt. Da muss ich jetzt mal nachgucken, ob ich das aufgeschrieben habe. Also Frank Blase, das ist ein Sohn des Firmengründers Günther Blase. Der ist Geschäftsführer für New Businesses and Operations. Mhm. Und der kam wohl irgendwann mal auf die Idee, also weil er immer in Florida Urlaub macht. Und da hatten sie sich Fahrräder geliehen. Und der Verleiher hat zu ihm gesagt, ja, wir müssen die alle 3 Monate austauschen, weil sie uns wegrosten. Wegen Salzwasser in der Luft. Und da hat er gesagt, hey, ich bin doch Kunststoff-Dude, ne? Ich kann ja was dagegen machen. Und gleichzeitig kann man den Rahmen auch aus Recycling Werkstoffen herstellen. Und die Idee ist, oder was er sich und andere auch sich gedacht haben, ist, dass man in Zukunft kleine Produktionsstätten direkt neben Recyclinghalden installiert. Weil du brauchst nicht viel, um das Ding herzustellen. Diese Rotationsformen sind günstig, also viel günstiger als Spritzgussformen. Und du kannst ja diese, also die meisten Teile kannst du eben auch aus Recyclingkunststoff herstellen. Und so kannst du das dann quasi auch direkt vor Ort herstellen. Und der Rest ist, naja, klassische Schrauberei. Das Ding wird an dem Montageständer zusammengeschraubt. Erstmal.
Ja.
So.
Da braucht man gar keinen Roboter.
Nee, also braucht man nicht, ja. Also könnte man vielleicht auch machen. Oh, Roboter, guter Punkt. Igus, das ist echt lustig, die stellen auch Roboter her. Kennst du die? Hm,
nee.
Die heißen Cobots. Also die stellen kleine Roboter her, kannst du kaufen, kostet wenig Geld, gibt's glaube ich schon ab ein paar tausend Euro, sagen wir mal 10.000 oder so. Der macht Sachen. Also die wollten für ihre Testlabore, also da gab es in der Technology Review kürzlich einen Artikel drüber, die wollten für ihre Testlabore zum Beispiel oder für bestimmte Stellen in der Produktion wollten sie Roboter haben. Die waren zu aufwendig, auch vom Programmieren her und so. Mhm. Und da wollten sie kleine haben und dann haben sie sich selber gebaut. Und du kannst bei Igus, kannst du sagen, ich habe das und die Aufgabe, macht mir dafür einen Roboter. Meinetwegen, ich muss eine kleine Schraube von einem Teller in den anderen legen. Kommt ja vor, vielleicht bei irgendwelchen Produktionsabläufen oder so, dass irgendwas wohin gelegt werden muss.
Ja.
Oder ich kann auch einen Laser irgendwo entlang fahren lassen. Und das ist ein kleiner Roboter, den klemmst wie so ein Stativ quasi, gibt verschiedene Formen, zum Beispiel an den Tisch ran. Und dann hat er so einen Arm und da kannst vorne Sachen hinmachen und der macht es. Ist einfach zu programmieren wohl, können auch Leute kann man selber machen. Und ich weiß nicht, ob er bei der Produktion von dem Rad eingesetzt wird. Auf jeden Fall.
Räumt er irgendwie das Essen weg oder sowas ab. 4.970 Euro erhältlich.
Ja, da siehst, ne?
Rebell heißt das Ding. Sieht cool aus.
Wie
sieht
heißt
ein
das?
Bisschen aus wie eine Lampe. Also beziehungsweise wie halt so Roboter aussehen. Rebell, der kollaborative Roboter.
Ich dachte Cobot.
Also vielleicht auch. Also das ist, da gibt's vielleicht auch noch verschiedene. Also
ja, so Igus kleine, Rebell steht in der
Rebell Cobot unten drunter.
Rebell Cobot, ja.
Cobot ist quasi die Gattung.
Ja.
Ich glaube, die nennen das, weil er kollaborierender Roboter ist.
Aber wir
schweifen ab.
Ich wollte ja ein bisschen, aber es zeigt immerhin, dass das Unternehmen Igus auch bereit ist, mal jetzt Vorsicht, um die Ecke zu denken. Out of the box.
Ja, da gibt's glaube ich schon modernere Begriffe für out of the box, aber anyway, design thinking whatever.
Nennt uns die Begriffe, wenn es welche gibt, aber jedenfalls nicht, ich meine die Tatsache, dass sie ein Fahrrad machen aus dem Werkstoff.
Ja.
Ist schon mal eine Sache. Ich habe noch.
Ja, und ich muss sagen, seit den erst, die haben ja jetzt nicht schlagartig angefangen. Das Projekt läuft ja schon eine Weile und es ist optisch ein bisschen zugänglicher geworden, finde ich.
Ja.
Also und das war schon.
Und wichtig zu erwähnen, sie haben es nicht selbst erfunden, sondern wir haben eine holländische Firma übernommen, die das angefangen hat. Den Namen habe ich jetzt vergessen, die waren auch dort. Die aktuellen Räder werden auch noch in Holland produziert, aber die haben in dieser neuen Halle, in der wir waren, haben sie schon eine kleine Straße, kann man es noch gar nicht nennen, so eine kleine Produktionsecke eingerichtet, also eine Rotomolding Form haben sie schon dort und zwei Montageplätze. Damit kennen die sich ja auch aus, ne? Also die machen sehr viel so Lean Production so in ihrem Unternehmen. Da fahren auch überall so kleine Roboter rum, so kleine Wägelchen, ne? So autonome Wägelchen, die Sachen verteilen und so. Und was ich noch sagen wollte, das ist natürlich auch, also das ist natürlich auch PR für die Teile, die sie für andere herstellen. Das heißt,
wo sie aktuell auch tatsächlich Geld mitverdienen. Mit genau. Dem Part werden sie wahrscheinlich noch nichts verdienen im Moment.
Nee. Andererseits ist es auch nicht, geben sie, glaube ich, so verhältnismäßig auch nicht so viel für aus.
Ja. Also, wie du sagst, die Technik haben sie nicht ganz neu erfunden. Sie haben das einfach weiterentwickelt und entwickeln das auch weiter. Und es ist optisch zugänglicher. Man merkt, was der Werkstoff kann. Und aktuell ist es auch noch, weiß nicht, ob du es erwähnt hast, es ist tatsächlich ein Fahrrad. Es ist, hat keinen Motor und
ach so, ja.
Es hat auch noch keine Schaltung bisher, oder?
Richtig, ja.
Also man kann natürlich auch da sagen, okay, dann baue ich da vielleicht irgendwann mal einen kleinen Motor und eine Batterie mit rein. Also die einfach andere Produktionsformen und dadurch auch eine andere Grafik, weil es sieht halt aus wie ein großes Playmobil-Spielzeug. Ne?
Ja. Ach, guck mal, Thomas, zurück dazu. Ich habe jetzt gerade, siehst du das? Ich habe hier mal die Seite aufgerufen mit den Teilen, mit den Komponenten, die sie in Köln, das ist natürlich auch so eine Sache, lokale Produktion. Also die sie da herstellen und die Laufräder, also es gibt welche aus Spritzguss, aber die in dem Bike drin sind, das sind rotierte Laufräder. So, wobei habe ich dich unterbrochen?
Bei den neuen Werkstoffen oder auch nicht neuen, sondern anderen Werkstoffen, einfach denen auch eine Chance zu geben und dadurch auch möglicherweise das Auge der Radfahrenden erstmal auch vielleicht ein bisschen zu überfordern, aber auch dran zu gewöhnen.
Ja, ach so,
das fiel mir zum Beispiel ganz kurz noch, dass das mit der Mobilität und kein Auto, jetzt Auto ist ja so eine Sache per Definition, es ist ja Fahren ohne körperliche Einwirkung, also auch ein Twizy oder auch ein Ami oder sowas sind ja Autos.
Ja.
Vielleicht. Und ich habe neulich ein ganz zauberhaftes Bild gesehen. Da stand so ein kleiner Suzuki-Bus irgendwo rum und drüber stand, wann haben wir das Maß verloren? Weil es ist ganz einfach so, dass in dem Suzuki-Bus, du weißt es selbst, da kann man genauso gut alles transportieren. Und und das ist einfach die Sache. Und auch da mit dem Recycling-Kunststoff und man sieht's ja auch bei SUV-E-Bikes, was die alles können. Die haben ABS und haben Blinker und alles und Spiegel und Vollfederung und wiegen dann 30 Kilo und das ist super, macht Spaß, rollt toll, wunderbar, ist aber nicht immer zwingend notwendig.
Ja, das stimmt.
Da Alternativen zu bieten, die dann auch eben bezahlbar sind und für Einsatzzwecke und dann in einer kleinen Werkstatt, nicht unbedingt in der kleinen Fabrikation hergestellt werden können und nicht aus China oder Portugal oder sonst wo, ist ja egal.
Ja.
Komplett alles reingeholt werden muss. Das ist eine Option. Ob sich das monetär lohnt, das wird sich zeigen.
Aber wir kommen gleich noch dazu drauf, die stellen ja, also die müssen das ja nicht nur unter ihrem eigenen Namen verkaufen, ne? Sondern das ist ja das Ziel ist ja auch, die Komponenten oder sowas für andere zu fertigen. Und da kann ja jetzt jeder hergehen und sagen, hey, macht uns auch da so ein Fahrrad aus einem Plastikeimer.
Ja.
Und das mit dem E-Bike. also ist eine super, also wie gesagt, die Formen sind relativ günstig. Sie haben halt jetzt mal mit einem analogen Rad angefangen und haben aber auch schon, denken natürlich über E-Bike nach und auch über Schaltung und sowas, ne? Und das geht dann natürlich auch. Und dann habe ich den einen gefragt, wie ist denn das dann? Dann muss ich gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn nächstes Jahr ein Rad mit Schaltung kommt, dass ich das dann einfach zurückgebe. Das wird dann geschreddert und es ist quasi nichts verloren. Dann hat er gemeint, naja, theoretisch schon. Also wenn das der Rahmen kann komplett aus dem Rahmen, der kann klein gemacht werden und dann kann ein neuer draus gemacht werden. Und bei den Teilen auch. Es ist aber nicht so, dass ich dann quasi gegen einen kleinen Aufpreis ein neues bekomme. Das fänd ich schon wieder sexy. Wenn bei Apple macht es ja schon relativ gut, wenn du da du kannst da quasi so eine Art Abo abschließen und dann kriegst du jedes Jahr ein neues Telefon. Also wird dir angeboten und dann kriegst du relativ viel Geld für dein altes zurück. Mhm. Mhm. Aber das muss ja alles Igus auch nicht machen, ne? Das ist dann einfach so eine Kalkulationssache auch. Also er hat gemeint, ich krieg 50 Euro für den alten Rahmen, wenn ich den zurückgebe. Das ist natürlich im Vergleich zu den über 1000 Euro Kaufpreis nicht so viel. Aber man sieht, die Zukunft von, es gibt Möglichkeiten, die aus anderen Richtungen kommen. Vielleicht noch was eher klassisch. Die stellen auch die Rahmen im Spritzgussverfahren für Advanced her. Über die haben wir bestimmt schon mal gesprochen. Das ist ein Carbon-Thermoplast-Gemisch. Ne?
Ja, also Langfasern sind es. Langfasern muss man sich aber trotzdem nicht vorstellen, dass die irgendwie elend lang wären. Also Langfasern, die sind halt ein paar Millimeter lang, weil das sind ja trotzdem so Spritzguss-Pellets quasi, die in der Maschine reinfallen. Spritzguss hat halt den Vorteil, dass man deutlich dünnere Wandstärken machen kann, eben solche faserverstärkten. Faserverstärkte Kunststoffe verwenden kann und es sehr schnell geht und exakt ist. Rotomold oder Rotationsformen. Ich wollte nur noch mal Leute, die vielleicht irgendwie paddeln oder sich irgendwie so Boote auch mal leihen oder sonst wie diese, die in Gelb oder Rot oder sonst wie, die sind meistens rotiert, diese Dinge. Mhm. Da kommt es jetzt nicht so drauf an, auf die Wandstärke, die biegen die halt ein bisschen mehr, aber oder sind auch stabil genug. Also für Wildwassereinsatz aktuell gibt es da nichts Besseres als diese Boote.
Man kann wohl auch durch die Rotation beeinflussen, wie dick eine bestimmte Stelle ist, also in einem gewissen Maß. Also das muss nicht zwingend alles dann gleichmäßig sein, ne? Da kann irgendwie an einer bestimmten Stelle, glaube ich, dann auch ein bisschen mehr Wandstärke sein als an der anderen. Das kriegt man irgendwie durch die Rotation wohl hin.
Kann sein, dass wenn man, also jetzt bei Kajaks zum Beispiel, die haben ja keine riesigen Stückzahlen, das sind keine Firmen, die Milliarden verdienen. Da ist es, die sind froh, wenn da eine gleichmäßige Wandstärke zusammenkommt, denke ich. Wenn du so eine große Kiste hast, das ist ja, also was ja tatsächlich auch mit dem Verfahren viel gemacht wird, ist zum Beispiel bei Landmaschinen oder Baumaschinen so große, weil die haben ja auch keine großen Stückzahlen.
Ja.
Wenn du da so große Verkleidungsteile in Grün oder John Deere oder keine Ahnung, in Grün oder Gelb oder was da siehst, und die sehen ja zum Teil cool aus, die Dinger. Ja, auch wie ein großes Playmo Ding.
Ja.
Und die sind auch rotiert zum Teil. Dann vielleicht auch nochmal lackiert oder sowas. Aber wie auch immer, im Spritzguss hat man halt ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch dann über Wandstärken, weil es halt auch einfach eine andere Sorte Werkzeug ist. Und möglicherweise beim Rotationsguss, wenn du die Form computergesteuert hast und der bleibt an einer Stelle ein bisschen länger stehen, sodass da andere Erkaltungen stattfinden. Da gibt's sicher Hersteller, die da mächtig Erfahrung haben. Also Und es ist ja ein altes Verfahren, also ein alt in dem Sinn, dass es bekannt ist und man da auf Wissen aufbauen kann.
Ja.
Also finde ich hochspannend und ja, auch als Fahrrad tatsächlich, weil ein Fahrrad funktioniert immer.
Ja, richtig.
Dann muss es halt noch vielleicht irgendwie hat es auch Reifen, die keine Luft, aber da ist ja ein Luftreifen dran an dem Ding aktuell. Weil das ist natürlich diese Schaumreifen, die sind immer noch nicht so richtig kuschelig zum Fahren. Das wäre natürlich ideal, dass das Ding einfach immer geht. Zack.
Die kann man natürlich auch drauf machen, ne? Ja. Aber also dort hatten sie eins, man hat genau gesehen, von welche Schläuche da drin waren. Die hatten nämlich ein orangenes Ventil.
Mhm.
Das heißt, da waren Kunststoffschläuche drin, also TPU-Schläuche, in dem Fall eben von Tubolito. Und die sind ja auch schon, also die, mittlerweile gibt's die ja auch schon eine Weile, die halten ziemlich gut.
Ja, ja.
Also ich hatte mal welche von Schwalbe, die irgendwie die ersten, die rauskamen.
Ja. Du meinst, die halten die Luft auf Dauer gut?
Ja, erstens, die halten die Luft definitiv auf Dauer. Anders als die Butylschläuche, wo ja immer ein bisschen was durchgeht, sind die dicht. Aber die müssen halt auch ordentlich verarbeitet sein, also ordentlich verklebt. Und das war irgendwie bei den ersten Schwalbedingern ein bisschen ein Problem, aber mittlerweile sind die auch super haltbar. Sind halt teurer als die anderen. Andererseits kann man sie super recyceln danach auch, ne?
Und ist der eigentlich, ich weiß es gar nicht mehr, ist der orange, der Schlauch auch?
Ja, die Tubolito
sind orange. Ist natürlich schön zu wissen, wenn man orangen Schlauch im Rad drin hat.
Ja, ne? Klar.
Das ist so wie beim Twingo damals, der Airbag in Wagenfarbe. Das fand ich so spitze. Hat niemand überprüft, glaube ich. Vielleicht war dann jemand enttäuscht mal. Ne? Mann, der Airbag ist gar nicht, da hatten sie mal eine Werbung, die hatten.
Jetzt sind wir beim Fahrrad, E-Bike und dadurch bin ich Anfang der Woche, und deshalb meine ich, dass du eigentlich den Ausschlag gegeben hast, dadurch bin ich drauf gekommen, weil du mir nämlich einen Link geschickt hast zum Softcar. Und jetzt bist du dran.
So, ja, der Softcar, es ist, glaube ich, Automobilsalon in Paris gerade.
Ja, war, genau, ja.
Und da wurde ein kleines Elektrowägelchen, jetzt wird ja dauernd mal was Neues vorgestellt, aber ein kleines Elektroauto vorgestellt und dachte mir, Mann, das Ding, das kennst du irgendwo her. Ah, und es hat, wie nennen sie es, Gullwing Doors oder Seagull Doors. Also hat so Flügeltüren.
Flügeltüren ist der deutsche Begriff, ja.
Ja. Und was auch nicht dumm ist, also so ähnlich wie, also dann fiel mir ein, Mann, das kenne ich. Wann war denn das? Also und ich kannte das von dem E3-Rad, das vor ja etwas 2000. Im Jahr 2000 entwickelt wurde und auch verkauft wurde in der Schweiz über Coop auch mit so einer Karosserie aus Kunststoff. Die haben 1000 Stück produziert von den Teilen mit so einer Kunststoffkarosserie. Das hieß damals Sam und die Firma Cree. Und das war allerdings seiner Zeit ein bisschen voraus und hatte auch ein paar Schwächen. Also muss man ehrlich zugeben, aber es war damals die Batterietechnik noch nicht ausreichend, das blieb dann halt auch einfach auch mal stehen und so. Und, ja, aber es war ein bisschen der Zeit voraus, aber die Idee immer noch, man saß auch hintereinander, was nicht schön ist. Viele Menschen wollen das nicht hintereinander sitzen.
Ja.
Und die haben viele Sachen von dem Konzept, Entschuldigung, bin gleich fertig, von dem Konzept übernommen und einfach besser gemacht. Und ja, jetzt kommst du.
Ja, also vielleicht nochmal kurz. Vielleicht, es ist so eine Art Kabinenroller. Der Hopper ist nicht ganz unähnlich, vielleicht, wenn ihr den seht. Also zwei Leute sitzen hintereinander, vorne zwei Räder, hinten eins. In diesem Fall, Vorsicht, pass auf, die Vorderräder lenken.
So wie es sein soll.
Genau, so wie es sein soll und muss. Und ich darf das ja sagen, ich bin damals auch mal mitgefahren und es hat sich angehört wie eine Straßenbahn in den Wind. Und es war aber luftig und du hast na, so kleines, kuppeliges Feeling, weiß ich gar nicht unbedingt. Aber er hatte ein okayes Fahrverhalten. Das ist natürlich auch die Frage, welche Ansprüche man stellt. Ne? Und in dem Fall war es ein Fahrzeug, das brachte dich einfach von A nach B mit relativ geringem Aufwand. So, das war wann? 2000, ne?
Ja, 2001 wurde es vorgestellt und 2001 haben wir es, also war ich damals auch in so einem Projekt mit drin und wir durften da ein bisschen dann optimieren an dem Fahrzeug. Mhm. Weil, wie gesagt, da waren ein paar Sachen, die überarbeitet werden sollten, damit es einfach besser wird und Und da hatte ich die Chance, da ein bisschen mitzufahren und hat eben, und es hat, ja, hat Spaß gemacht. Und diese Fahrzeugformen aber auch, also was du jetzt vorhin gemeint hast mit der Mobilität, also wenn man tatsächlich mehr Lasten transportieren muss, dann ist es natürlich so eine Sache, ja, muss man da unbedingt mittreten oder,
ja,
kann man da nicht einfach Fahrzeuge mit einer anderen Bestimmung einfach auch so fahren, weil es ist einfacher, du brauchst keine Kurbeln rein, ne? Sagst du einfach rein, so einen Knopf oder so, ne? Also, es ist ja eigentlich ein zusätzliches Bauteil. Und diese Abwägung und auch diese Karosserieformen oder Fahrzeugformen, da tut sich scheinbar wieder ein bisschen was. Also, die haben, tatsächlich ein paar Ideen übernommen und aber weiterentwickelt. Also, es ist ganz spannend. Und ja, die Karosserie, selbes Material.
Genau.
Weil damit, das ist das auch was mit, wann haben wir das Maß verloren? Du kannst mit dem Ding nicht mit Vollgas gegen die Wand fahren. Dann, das überlebst du wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also, weil es fährt, dieses Fahrzeug fährt 80, also möglicherweise tust du dir da ernsthaft weh. Und ja, wenn du natürlich mit einem SUV aktueller Bauart da gegen die Wand fährst, dann ist es deutlich besser für dich. Aber, okay, du fährst halt 2 Tonnen irgendwo gegen. Und
ja, es ist halt auch die Sache, gegen welches Auto du fährst. Wenn du gegen einen Cybertruck fährst, ne, hast halt Pech gehabt. Ne? Das sagt ja der Elon auch. Ne? Mit dem Cybertruck gewinnst du.
Ich meine, so mit so einem Plastikwägelchen, da ist ein bisschen im Verkehr wie beim Autoscooter. Ne? Da rumpst man wogegen und so, zack.
Ja, aber
wenn
dann
man die Geschwindigkeit in der Stadt ordentlich begrenzt, wie es ja, ist doch cool.
Ja, und da ist es so, Thomas, hast du den Cybercab mitbekommen?
Ja, den Robo, nee, was war's? Blade Runner.
Ja, das autonome Taxi, ja. Wo Elon Musk auch rumgestammelt hat, wie super das ist und so. Und das Cybercab, das hat ja 2 Sitze, ne? Was ich super finde, ne? Sei mal in der Stadt unterwegs, ruf dir ein Taxi und dann kommt es und hat nur 2 Sitze. Also, hallo, wenn so ein Ding rumfährt und du schon mal Platz investiert hast, ja, dann mach
ist
doch.
Ist ja nicht kleiner deswegen.
Ja, dann mach doch 4 Sitze rein. Die müssen ja nicht immer besetzt sein, aber dann hast du die dabei und dann kann auch mal eine Familie mitfahren zum Beispiel oder
sogar die Kernfamilie passt
ja
in Cyberdings nicht rein, da muss der Papa heimlaufen
oder ein paar Kumpels miteinander oder so, ja. so musst du ja wenn da eine Gruppe mit 4 Leuten unterwegs sind, müssen die schon mal mit 2 Dingern rumfahren, ne? Und dieses der Softcar, weiß nicht, ob das der endgültige Name ist, ja, ist da reingedingst, aber also dieser Softcar hat 4 Sitze. Und da sind die hinteren 2 wahrscheinlich jetzt nicht super, super groß, aber der hat halt einen bestimmten Zweck und ich glaube, also dadurch, dass die, du sagst, der Typ, der den entwickelt hat, hat damals den Sam auch gemacht.
Der war von Anfang an, der hat auch beim Smart mitentwickelt. Smart war ja eine Schweizer Idee vom Herrn Hayek.
Richtig, ja.
Und die ging erst an Volkswagen.
Mhm.
Volkswagen wollte den bauen und haben auch Prototypen gebaut. Das sah ganz anders aus.
Und Chico hieß da, der.
Nee, nicht Chico.
Ach so, okay.
Also auf der Softcar-Webseite ist, glaube ich, sogar die Geschichte zu sehen, wie das Ding entstanden ist. Und irgendwo habe ich auch gesehen, da sieht man auch alte Bilder von VW. Vielleicht noch nicht da, aber vielleicht finde ich es noch. Auf jeden Fall weiß ich das eben auch, dass es das war bei VW. VW hatte dann keinen Bock mehr, dann hat's Mercedes übernommen. Und dann irgendwann von der Reduce to the Max Idee ein bisschen abgewichen, einfach auch, ja, aus Gründen. Und dann ist es der Smart geworden und dann sind die aber alle weggegangen, die da angefangen haben und haben dieses kleine Wägelchen da gemacht, weil die einfach weniger Ressourcen verbrauchen wollten. Sind dann insolvent gegangen mit der Firma, die in der Schweiz, und dann ging es irgendwie weiter und ich habe es ein bisschen aus den verloren und dann war es plötzlich wieder da.
Ja, aber das ist schön. Und manchmal ist vielleicht auch die Zeit noch nicht reif. Und in dem Fall ich kann mir zum Beispiel bei so einem Fahrzeug auch vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt, weil Deutschland und ja, wir müssen unsere Autos und die müssen groß und dick sein und so. Aber jetzt Indien zum Beispiel wäre ein Supermarkt. In Indien verkaufen sich zum Beispiel Elektro-Rikschas mittlerweile in der Hauptzahl. Also Rikschas werden hauptsächlich elektrisch ausgeliefert mittlerweile. Und so kleine Fahrzeuge, ne?
Und ja, wobei in Indien das so ein bisschen ist, wie es in China war, dass die jetzt auch von zwei Rädern eben auf vier Räder umsteigen. Wenn du ein bisschen einen Wohlstand hast oder ein bisschen gesichert bist, dann möchtest du mit vier Rädern und sicherer und Dach über den Kopf und so solche Sachen.
Ja, aber es gibt ja da vielleicht auch Steuermöglichkeiten und möglicherweise kann man da noch dagegen steuern, dass die dann alle sich in große Kisten reinsetzen. Aber auf jeden Fall geht es.
Das wäre eine Idee.
Das ist genau wie bei Igus. Da, also Teil des Businessmodells ist auch, dass du kleine Fabriken hast und vor Ort die Fahrzeuge herstellen kannst.
Ja.
Weil die relativ unaufwendig von der Herstellung sind. Wie wir schon festgestellt haben, diese Rotationsformen sind recht günstig. Und dann landen die auf so einem Alu-Chassis. Quasi, gibt's ja bei Autos ja so, Skateboard nennt sich das mittlerweile, oder?
Ja, das hat sich so etabliert.
Ja, also du hast da quasi ein Chassis, in dem unten so mehr oder weniger alles drin ist, Antrieb und so, und da kommt oben dann das drauf, was drauf kommt, ne? Und theoretisch kann man da ja auch andere Formen. Haben sie hier schon, guck mal hier, da haben sie schon verschiedene Optionen, zum Beispiel ein Transporter, zum Beispiel Cabrio, Buggy, sowas. Mhm. Und gibt's da schon einen Preis?
Ich habe nicht geguckt, ne.
Aber sagen wir mal so, das wird jetzt nicht so, das wird eher so in einem preislichen Bereich sein, den man sich leisten kann.
Ja, ohne wirklich billig zu sein, weil das ist natürlich sie wollen es günstig machen. Sie schreiben, dass ein normaler PKW 48.000 Teile hat und sie haben 1.800.
Mhm.
Und dann ist es aber so, dass sie aber auch keine Millionen Stückzahl machen davon, wo man dann, wo die ganzen Zulieferer, die man auch, von denen man auch dann entsprechende Preise verlangen kann oder sowas, wo dann einfach die Sachen wirklich sehr günstig werden durch Stückzahlen. Aber trotzdem, also die haben eben einen anderen Ansatz. Und was man auch, wo jetzt dann die Fahrradindustrie vielleicht gucken kann, weil es gibt ja viele, viele Assemblierer in Europa, in Polen, in Tschechien, in Rumänien.
Ja.
Und auch in Deutschland sitzen Firmen, die Fahrräder montieren. Die bekommen aus der ganzen Welt die Teile und schrauben sie dort zusammen zu Fahrrädern. Und auch die könnten sich zum Beispiel noch nebenan irgendwie eine kleine Fertigung für einen Plastikrahmen,
das sage stimmt.
ich jetzt einfach mal salopp, noch hinstellen. Weil, ja, aber es tut sich ein bisschen was. Und das finde ich gut, auch trotz der Krise.
Ja. Oh, das ist ungefähr das gleiche Schlusswort, das auch in den Studien drin ist. Es tut sich was trotz der Krise.
Ah, okay.
Aber sagen wir so, nicht verzagen, nee, Quatsch. Also, aber halt durch Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Produktionstechniken oder auch nicht keine Abgrenzung jetzt, nichts verteufeln oder so, ne? Kann man letztendlich geht's ja darum, die Leute aus ihren Autos rauszukriegen und aus ihren eigenen Autos auch rauszukriegen.
Ja.
Und das Leben für alle Menschen angenehmer zu machen, schöner und gleichzeitig noch die Umwelt zu schützen, weniger Material zu verbrauchen auch, ne? Das Ding wiegt zum Beispiel, wichtig, das ist ja in der Klasse L7E eingeordnet, da könnt ihr mal googeln, was das ist.
Du bist jetzt bei dem Softcar
wieder. Bei dem Softcar, genau. Ja. Also, der wiegt wenig, der wiegt 600 Kilo mit Batterie. Also hier andere große SUVs, die kratzen schon die LKW-Marke, ne? Und dürfen nicht mehr auf Gehwegen
fahren. Oder drüber.
Oder drüber, ja. Ja, das erreichen sie aber nur, weil sie eine minimale Zuladung haben. Fassen drei normalgewichtige Menschen rein oder so. Also, wir müssen an der Stelle mal Schluss machen, weil du noch was vorhast und wir das noch weiter beobachten und auf jeden Fall noch weiter führen.
Ja, weil es tatsächlich auch viel darüber zu sprechen gäbe und auch eben, ja, es wie wir es ja schon angesprochen haben, eben, wenn man wirklich das als Baustein zur Gesamtmobilität ansieht,
ja.
Und dann noch jetzt, du hattest ja vorhin die Mountainbikes und E-Mountainbikes auch angesprochen,
ja.
Und sich ein Sportgerät zu kaufen mit einem Rahmen aus nicht rezyklierbarem Kohlefaserwerkstoff, das ist trotzdem okay.
Ja. Also, man muss auch immer das Verhältnis sehen, ne?
Ja, das denke ich auch. Und jeder kann das nicht und kann keine 12.000 ausgeben,
ja.
Aber kriegst auch Kohlefaserfahrräder für 5 mittlerweile. Und mein, gerade im Moment, vielleicht sollte man auch den Hörer sagen, unterstützt die Händler und kauft Vorjahresmodelle. So billig wie nie.
Ja, und auch die aktuellen sind ja günstig. Es gibt ja auch Rabatte und so. Also,
ja.
Wenn ihr müsst nicht warten mit dem Kauf. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung oder in der vorletzten schon gesagt, ne? Also das Rad, mein E-Mountainbike zum Beispiel ist ja noch mal günstiger geworden, weil immer noch welche am Lager sind, anscheinend 2023er Modelle. Und da kürzlich gab es ein Software-Update für den Motor zum Beispiel, ne? Also das ist nicht vorbei und das fährt super. Jetzt brauche ich neue Reifen drauf, aber das ist eine Sache. Naja, also das kriegst du ja dann auch mit der Zeit erst mit. Dito in der Stadt. Aktuell zum Beispiel diese Woche habe ich von Decathlon ein Rad vor Ikea stehen sehen zum Beispiel. Also schaut euch einfach um, wenn ihr Fahrräder braucht, kauft die und fahrt vor allem viel damit. Ja. Das ist es und habt Spaß damit. So, dann müssen wir jetzt Schluss machen, ne? Bei dir scheint auch die Sonne, sehe ich.
Ja, ja.
Okay, raus mit dir. Dann sage ich Tschüss. Plan. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Bye, bye.